Die Fenster sind geschlossen, die Studiotür ist zu und wir freuen uns über die leicht erhöhte Temperatur hier im Sendestudio.
Es sind ja nur 30,5 Grad.
Ne?
Und ich habe einen Lüfter im Rücken, das geht auch, den kann ich ab und zu mal einschalten. Wir sagen erstmal Hallo, hier ist das Informationsmagazin A bis Z am Freitagnachmittag hier auf den Frequenzen von Radio Frei.
Und wir sind
Frank.
Und dann ist da noch Earthman from the Underground.
Guten Tag.
Klar. Und der sagt wie immer Hallo, Leute.
Leute, hallo Leute.
Fans unter euch, die haben natürlich sofort gemerkt, dass dieser Titel im Original von Metallica stammt, mit Veröffentlichung 1991, klar, Enter Sandman nennt sich das Teil.
Und ich fand den besser als das Original, wie findest du das?
Sehr interessant. Und in dem Fall eine andere Variante, ne? War das eine Band namens Feis Squad. Ich glaube mit einer Sängerin. Und das Ganze ist eine Einzelveröffentlichung, also eine Single. Aber da ich den Begriff Single nicht mag, sage ich immer Einzelveröffentlichung.
So. Eine Single, warum magst du den Begriff Single nicht? Also Single ist so eine einfache Scheibe.
Ja, das ist aber Englisch und ich sage das lieber eingedeutscht.
Wie hieß denn das? Früher gab es so als Schallplatte, es gab eine, die Maxi war die große und die kleine, ich weiß gar nicht was, bis schon zu lange her.
Dann war das eine Mini-Veröffentlichung.
Aber du kennst das, ne? Früher so die kleinen Amiga-Platten hier, so, die waren nicht viel größer als mein Frühstücksteller. Egal.
Dann einigen wir uns drauf, keine Einzelveröffentlichung, keine Single, sondern eine Mini-Veröffentlichung.
Genau, eine Mini-Song-Veröffentlichung.
So, heute in der Sendung, da geht es um die kommende Ausgrabung auf dem Rathausparkplatz hier in Erfurt. Ab Mitte Juli 2026 zum jüdischen Leben hier in der Stadt. Dann geht es weiter um den Umgang mit Grünflächen im Stadtgebiet. Und dann haben wir doch noch mehrere allgemeine Informationen für euch. Und da mir ein Thema ausgefallen ist, gibt es heute etwas mehr Musik
in der Sendung. Hier ist ein Thema ausgefallen, ja, echt? Ja,
ja, das ist tatsächlich der Fall.
Okay. So, und aber es wird nachgeholt wahrscheinlich, oder?
Ja, das wird nachgeholt.
Da bin ich ja beruhigt.
Und die Musik, die stammt von mir. Und was auch ganz wichtig ist, und deshalb mache ich das jetzt auch mal gleich. Also ich habe die Musik nicht kombiniert, ich habe die nur zusammengestellt.
So zusammengewürfelt. Einfach einen Becher und dann klack, klack, klack und
jawohl, so ungefähr.
Und deswegen garantieren wir nicht für die Reihenfolge der Richtigkeit nach halber oder so, ne?
Also ich, ja. Das steht da hier richtig angegeben auf dem Monitor.
Okay, passend zum Thema, die passende Musik, um das abzurunden, ne?
Kann man so doch schon den Leuten so erzählen. So, aber ganz wichtig, ein Hinweis. Der heute reingekommen ist über eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Bei amtlich bestätigten Außentemperaturen von 30 Grad und mehr im Schatten können die städtischen Museen ohne Eintritt besucht werden.
Gibt es eine Logik? Ach, weil kühlender Ort, ne?
Das heißt
schattiger Ort. Ja?
Mit anderen Worten, wenn ihr jetzt gerade das Original hören solltet, klar, es ist draußen mehr als 30 Grad, dann könnt ihr einfach mal so schnell in die Museen reinhopsen.
Aber ich bin hier vorbeigekommen, da stand kein Zettel dran irgendwie. Ihr müsst doch am Stadtmuseum stehen. Heute über 30 Grad, ihr habt alle kostenfreien Eintritt. Das ist wohl noch nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob das die Pförtner da im Museum auch wissen. Jetzt geht einer, hört uns hier, geht dahin, so, ey, was die Deppen da im Radio erzählen, ist freier Eintritt heute. Das ist wirklich amtlich verbrieft.
Müssen Sie aber, ich habe das aus einer Pressemitteilung
entnommen. Ich glaube, ich werde es mal probieren, ja, zwischen 5 und 6, wenn ich herausgehe.
Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Also, wenn ihr da heute bei den Temperaturen doch Räumlichkeiten aufsuchen wollt, ihr könnt das mal in einem der städtischen Museen probieren.
Stadtmuseum, geiler Tipp für heute.
Es sollte eigentlich keinen Eintritt kosten. Damit mache ich jetzt mal mit der nächsten Musik weiter. Und der Titel Under a Violet Moon kommt von der Band Blackmore's Night. Im Grunde genommen ist der Mensch hinter dieser Band, Ritchie Blackmore, einer der Gründer von Deep Purple. Und der Titel, den ihr jetzt gleich hören werdet, der findet sich im gleichnamigen Album Under a Violet Moon.
Und warum ist mein Mond immer gelb? Weiß ich nicht.
Dancing to the feel of the drum, leave this world behind. We'll have a drink and toast to ourselves. Under a violet moon, Tudor rose with her hair in curls will make you turn and stare.
flottes Teil, dieser Titel. Und bevor wir jetzt in Kürze wirklich mit dem ersten Thema dieser Sendung loslegen, möchte ich euch doch einen neuen Erfurt-Titel spielen. Denn wenn wir schon bei einem Erfurt-Thema sind, dann muss es auch Erfurt-Musik geben. Und da habe ich mal im Streaming-Dienst des Vertrauens einfach mal den Begriff Erfurt eingegeben. Und da war bei dem Titel einen Hinweis zu einem Erfurt-Titel, der sich direkt Erfurt nennt, von Philipp Buser. Ja, und das Teil klingt ganz schön. Und dieses schöne Teil, das könnt ihr jetzt hören.
In der schönen Stadt Erfurt, so ruhig und so frei. Durch die Gera fließt ein Lebwasser, lebt so grün und so rein. Steinmauern schweigen, Geschichten erzählen. Im Herzen der Stadt, wo die Zeit so langsam verhallt. Erfurt, Erfurt, so schön und so stark, immer wieder neu, mit Herz und mit Macht. Die Straßen voller Charme, die Luft ist so klar, in der Stadt der Geister, wo man nie. Durch die Allee, mit jeder Ecke eine Überraschung. Im Händelhaus lacht man und man spürt die Tradition. Erdbeeren und Kuchen, der Duft von Heimat. In Erfurt zu leben, das macht jeden Tag so fein. Am Markt, wo die Menschen sich treffen, Käse, Spitz und Brezel, so lecker, so gern. Die Glocken klingen im Sonnenschein, in der Stadt der Engel, wo man nie einsam wird. Immer wieder neu, mit Herz und mit Macht. Die Straßen voller Scham, die Luft ist so klar. In der Stadt der Geister, wo man nie einsam wird.
Ja, immer wieder neu und Überraschung, das stimmt tatsächlich für das nächste Thema. Für unseren Rathausparkplatz hier hinterm Rathaus, ja, da ist ja geplant, da in den nächsten Jahren das neue UNESCO-Weltkulturerbezentrum zu errichten, das Zentrum für das reichhaltige jüdische Leben hier in Erfurt. Und bei den anstehenden Ausgrabungen, da gibt es ja vielleicht im Idealfall sogar dann wirklich eine Überraschung über einen sehr, sehr schönen Fund, der da nach vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht wieder ans Tageslicht kommt. Und über diese anstehenden Ausgrabungen sprechen wir jetzt mit Dr. Karin Tschech von der Stadtverwaltung, vom Dezernat Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe. Frau Tschech ist dort die Beauftragte für das UNESCO-Weltkulturerbe und sie ist Spezialistin für das jüdische Leben hier in Erfurt in den vergangenen Jahrhunderten. Hallo, Frau Tschech.
Hallo, schönen guten Tag.
In welchem Bereich der Altstadt von Erfurt hat die jüdische Gemeinde vor 1349 gelebt?
Die Gemeinde, die lebte mitten im Zentrum der Stadt. Und zwar genau am Kreuzungspunkt der großen Straßen, die die Stadt gequert haben und durch die die Stadt über Handel auch überhaupt entstand und so reich wurde. Das heißt, am Fuß der Krämer Brücke, so kann man das grob beschreiben, und von dort aus dann bis zum Rathaus nach Westen, nach Norden, bis kurz vor der Michaeliskirche und nach Süden, eben genau bis in den Bereich vor dem Rathausparkplatz. Dort war die erste jüdische Gemeinde.
Würde die Eingrenzung jetzt bedeuten, wenn ich jetzt sage, von den Straßen her, Benediktsplatz, Kreuzsand, Waagegasse und so, naja, dieses alte Stadtschloss, was da hinten noch so ist, paar Meter neben der alten Synagoge, würde das so halbwegs passen?
Nicht ganz, also das Schlösschen ist nicht mit dabei, aber das Umfeld der alten Synagoge ist natürlich das Zentrum und die Mikwe liegt natürlich auch drin. Damit passt es dann mit den Straßennamen schon.
Und wie viele Leute haben damals vor 1349 so ungefähr zu der ersten jüdischen Gemeinde gehört?
Das sind sicher einige hundert gewesen. Genaue Zahlen haben wir nicht. Auch über die Toten im Pogrom haben wir nur Auskunft aus viel jüngeren Quellen. Und dort ist die Zahl auf 1000 mal korrigiert worden. So viele werden sicher nicht gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall eine große Gemeinde, die innerhalb der Stadtgemeinde auch einfach einen großen Raum eingenommen hat und einen sehr wichtigen Raum eingenommen hat.
Existieren denn zu der Zeit vor 1349 in verschiedenen Archiven irgendwelche Unterlagen zu der ersten jüdischen Gemeinde?
Ja, natürlich. Wir haben ja man kann sich das anschauen, in der alten Synagoge gibt es einen Kartentisch. Und dort sind für verschiedene Jahresscheiben ist festgehalten, wer im jüdischen Viertel wohnte. Inzwischen gibt es da auch eine ganze Reihe von Informationen über verwandtschaftliche Verhältnisse. Wir sehen die Namen, wie sie auftauchen, wie sie wieder verschwinden, auch wer wen geheiratet hat. Solche Geschichten werden dort erzählt. Das heißt, da gibt's schon die Quellenlage ist nicht schlecht für die jüdische Gemeinde. Wir wünschen uns natürlich immer mehr, aber Erfurt hat da schon ganz gute Quellen auch dafür.
Und diese vielen Leute, waren die jetzt eher wohlhabender, waren die ärmer, waren das eher Leute aus der Finanzszene, waren das mehr Handwerker? Wie müssen wir uns diese personelle Zusammensetzung vorstellen?
Das war nicht eine einheitliche Bevölkerungsgruppe. Man sieht es sehr schön am Wohnort. Wir können genau an diesem Kartentisch auch sehen, dass wir Grundstücke haben, die sehr groß waren. Da wohnten logischerweise die vermögenderen Juden. Und es gibt Bereiche, zum Beispiel um die Mikwe herum, wo sehr viele Namen in den Freizinsregistern auftauchen. Und da können wir davon ausgehen, das ist eng. Da haben viele Leute in einem Haus gewohnt und die werden auch nicht viel Geld gehabt haben.
Und was heißt Freizinsregister?
Ganz grob Steuern des Mittelalters, aus denen man eben auch erschließen kann, wie groß ein Grundstück war, weil die Abgaben eben auch entsprechend der Größe geleistet werden mussten.
So, und da gab es ja im März 1349 dieses wirklich dramatische Pogrom hier in der Stadt. Was war der Grund, dass letzten Endes dadurch die jüdische Gemeinde, naja, im Grunde genommen vollständig vertrieben wurde?
Vertrieben ist noch geschönt, ausgedrückt. Wir gehen eigentlich davon aus, dass den Pogrom keiner überlebt hat. Es war wirklich ein dramatisches Ereignis. Und das war die lokale Bevölkerung und mit ganz vielen Beteiligten, auch hochrangig Beteiligten, die das sehr, sehr akribisch vorbereitet haben mit mehreren Treffen. Auch das können wir sehr gut aus den Quellen erschließen. Auch das ist auf dem Kartentisch in der alten Synagoge sehr gut dargestellt. Und die Tatsache, dass das wohl niemand überlebt hat, das hängt mit der perfiden Planung zusammen, weil man den Juden nämlich die Fluchtwege abgeschnitten hat. Dass der Hintergrund vorgeschoben war, dass die Juden die Gera vergiftet hätten, dieser Topos, dass die Juden Brunnen vergiftet haben, das taucht an vielen Orten in Deutschland und darüber hinaus auf im Zusammenhang mit dem Pogrom. In Erfurt sind es nicht die Brunnen, das ist eben die Gera. Aber das ist das, was man vorschiebt. Aber letztendlich ging es natürlich darum, sich zu bereichern und diese fremden Leute loszuwerden.
An der Stelle fällt mir gerade ein, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Mitteldeutschland, den Namen sage ich jetzt mal nicht, habe ich vor einiger Zeit irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ob das da war in der Mediathek oder aber bei einem großen Videoportal, eine sehr schöne Dokumentation zu diesem Pogrom hier in Erfurt 1349 gefunden, wo wirklich filmszenisch die ganze Sache vorher doch gut detailliert dargestellt wurde, wie das unterm Strich zu diesem dramatischen Ereignis gekommen ist. Und das fand ich persönlich interessant und habe selber dadurch viel gelernt.
Der Hintergrund ist der, dass es in Erfurt eine Gerichtsverhandlung gab. Also die Verantwortlichen sind dazu vor Gericht gestellt worden, die sind auch verurteilt worden. Und die Gerichtsunterlagen, die gibt es noch. Also das ist eine wichtige Quelle, das gibt es auch an keinem anderen Ort, dass man das so genau nachvollziehen kann und eben auch sieht, wie die Leute bestraft wurden, die für den Pogrom verantwortlich waren.
Von der ersten jüdischen Gemeinde, da existieren ja noch die alte Synagoge, mehr oder weniger vollständig, um das mal einfach zu formulieren, und dann sind ja noch Reste vom Mikwa, von der Mikwa vorhanden, wenn auch anderweitig mit dem neuen Bauwerk überbaut. Welche anderen Reste der Häuser, wo die Leute vor 1349 gewohnt haben, existieren noch in irgendeiner Art und Weise im Untergrund oder als Erdgeschosswände oder irgendwie so in einer ähnlichen Art und Weise? Was wissen Sie von solchen Objekten?
Das Wichtigste, was wir ergänzen müssen, ist natürlich das Steinerne Haus. Dann, das ist auch Welterbe. Wir haben ja drei Objekte, die mit dem Welterbetitel ausgezeichnet wurden. Und das Steinerne Haus, das ist Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut worden. Das ist ein Wohnhaus gewesen, also kein religiöses Gebäude, sondern dort hat einfach ein Händler gewohnt. Und dieses Haus ist wirklich bis hoch zum Giebel noch erhalten geblieben. Der Ostgiebel ist wirklich komplett noch unterm Dach zu sehen. Und wir haben diese große Besonderheit, dass im ersten OG noch eine Stube erhalten geblieben ist, die die originale mittelalterliche Ausstattung hat, mit Bemalung der Decke. Das macht es ganz besonders. Und dieses Ensemble, das hat den Titel bekommen. Wir haben weitere Häuser in der Stadt, die Juden gehört haben, von denen wir wissen, zum Beispiel die Kleine Waage, also die Ecke Waagegasse, Michaelisstraße. Auch dort ist ein Haus noch bis sehr weit oben erhalten, das Dach nicht, das ist nach dem Pogrom 1349 dann verändert worden, aber die Steinwände selber, die sind tatsächlich noch bis oben erhalten und das ist vermutlich sogar noch ein bisschen älter als das Steinerne Haus.
Naja, die jüdische Gemeinde selber ist vernichtet worden, um es mal so zu formulieren. Was haben denn die Leute da 1349, also die Erfurter Bevölkerung, mit den Objekten dann gemacht? Hat man die weiter genutzt? Sind die teilweise zerstört worden? Mhm. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Man muss sich den Pogrom so vorstellen, dass dabei natürlich auch Feuer gelegt wurde. Das sehen die Bauforscher, wenn sie sich mit den Häusern im jüdischen Viertel beschäftigen. Da haben wir ganz viele Wiederaufbaudaten durch die Hölzer, die erhalten sind, die zeigen, dass da sehr viele Veränderungen stattgefunden haben. Und die Stadt selber hat beispielsweise die Synagoge nach dem Pogrom an Händler weiterverkauft. Der hat dann wiederum selber Veränderungen am Gebäude durchgeführt. Deswegen haben wir die Originalausstattung der Synagoge eben nicht erhalten, sondern nur die Außenwände sind noch da.
Und mich interessiert es nochmal zu den Resten. Wir haben ja jetzt schon über die Objekte gesprochen, die ganz oder teilweise noch vorhanden sind. Was schlummert denn da zu den Objekten vor 1349 noch so alles im Untergrund, so rechts und links der Michaelisstraße?
Wir haben ja mit dem Erfurter Schatz, der in der Synagoge gezeigt wird, sieht man das ja sehr schön, was so im Untergrund schlummert. Der Schatz ist bei archäologischen Grabungen in der Michaelisstraße gefunden worden, Michaelisstraße 43. Und dabei ist natürlich nicht, bei den Grabungen ist nicht nur der Schatz zum Vorschein gekommen, sondern natürlich auch Mauerreste und alles, was so an Infrastruktur zu einem Grundstück gehört. Also Latrinen, Brunnen, Gruben, Reste von Nebengebäuden, so dass man da eine gute Vorstellung dann auch bekommt, wie so ein mittelalterliches Grundstück auch bebaut gewesen ist.
Liebe Leute, jetzt würde ich euch mal ein paar Takte Klezmermusik spielen, Instrumentalmusik, einfach passend zu dem Gespräch. Das Pogrom war 1349 und die ersten Leute der zweiten jüdischen Gemeinde haben sich hier schon 1354 wieder angesiedelt. Ja, warum ging das so schnell, dass trotz dieser schlimmen Vorfälle die ersten Leute da 1354 schon wieder da waren?
Das ist mit Sicherheit eine gezielte Ansiedlung gewesen. Man hat Juden wieder in die Stadt geholt und ich habe ja schon gesagt, es gab ein Gerichtsverfahren, das auch nach außen ein Zeichen gegeben hat, die Stadt tut was dagegen, dass man gegen Juden vorgeht und sie umbringt. Und das hat offenbar überzeugt und dadurch kamen dann erste Familien, die dann weitere bekannte oder Familienmitglieder nachgeholt haben und so ist relativ schnell dann wieder eine Gemeinde entstanden, die letzten Endes noch größer und bedeutender war als die erste jüdische Gemeinde.
Kamen da am Anfang ein oder zwei Familien oder war das schon mehr? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau so muss man sich das vorstellen. Das sind erstmal ein paar Familien nur gewesen, die sich angesiedelt haben. Und dann eben so, wir haben über die zweite Gemeinde genauere Informationen. Also wir wissen, wo die hergekommen sind. Maike Lämmerhirt, die Historikerin im Team, die hat das Judenbuch sich genau angeschaut und im Judenbuch, also es ist ein extra Abgabenbuch für die jüdische Bevölkerung, dort steht eben auch drin, wo die Juden hergekommen sind. Deswegen wissen wir das und können sagen, dass beispielsweise aus Breslau erstmal eine Familie kommt und die holt dann andere Familienmitglieder nach.
Und dieses Judenbuch ist also um 1354 speziell angelegt worden.
Genau.
Und wo findet sich das?
Das findet sich im Stadtarchiv.
Aha.
Und es ist auch publiziert. Also das kann man tatsächlich auch nachlesen in einem Buch, wo man keine Schwierigkeiten hat, das zu lesen, weil Maike Lämmerhirt hat das publiziert, das Judenbuch.
Naja, dass sie so schnell wiedergekommen sind, kann es auch daran gelegen haben, dass den einheimischen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht doch ein bisschen das Geld gefehlt hat, dass die irgendwie da Finanzierungsbedarf hatten, weil sie wussten, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger sind nicht so ganz arm. Holen wir sie da wieder ran?
Unter anderem. Also die Juden sind ja zum Beispiel auch als Händler tätig gewesen. Das heißt, die haben Waren in die Stadt geholt, die die christlichen Bürger auch gerne haben wollten. Die haben natürlich auch finanziert. Also die Geldleiher in der jüdischen Bevölkerung, die waren auch einfach für die Geschäfte in der Stadt notwendig. Wir hatten sicher auch Handwerker in der Stadt, die allerdings weniger Spuren hinterlassen haben. Aber wenn man genauer hinschaut, dann findet man diese Spuren eben auch in jeder Stadt. Also es ist ein vielfältiges Leben und die Juden waren einfach auch immer Teil der Stadt.
Und diese zweite jüdische Gemeinde, wo genau haben sich jetzt die Leute hier im Zentrum angesiedelt?
Ich habe ja schon gesagt, es hat gebrannt im jüdischen Viertel. Das heißt, man konnte nicht so ohne weiteres die Häuser wieder beziehen, in denen die erste jüdische Gemeinde gewohnt hat. In Teilen ging das. Wo heute das neue Rathaus steht, also das Rathaus des 19. Jahrhunderts, davon rede ich, befand sich auch das mittelalterliche Rathaus, aber das war nicht ganz so groß. Und auf der Fläche des heutigen Rathauses, dort standen Judenhäuser und die waren zum Teil so gut erhalten, dass man dort wieder einziehen konnte. Das waren die ersten Häuser, die wieder besiedelt wurden. Und dann hat der Rat der Stadt Häuser bauen lassen und hat eine Synagoge errichten lassen. Das wissen wir so gut, weil das in den Stadtrechnungen aufgezeichnet wurde. Und da sehen wir, dass die Stadt einfach über Jahre hinaus immer wieder Geld in die Hand genommen hat. Das heißt, dann dort zu bessern oder zu bauen der Judenhäuser. Das heißt, man hat eine gezielte Ansiedlungspolitik durchgeführt und da auch Geld in die Hand genommen dafür. Und diese neue Synagoge musste errichtet werden, weil die alte eben schon zum Lagerhaus umgebaut war. Die konnte man nicht wieder nutzen. Und die neue Synagoge, die stand direkt neben der kleinen Synagoge, also am Rande des Rathausparkplatzes des heutigen.
Ich muss jetzt einfach mich nochmal mit Straßennamen bemühen, um das Siedlungsgebiet der zweiten jüdischen Gemeinde mal einzugrenzen. Ich sage jetzt einfach mal Benediktsplatz, dann die Verbindungsstraße zwischen Benediktsplatz und Fischmarkt, dann im Grunde genommen ein Teil der Schlösserstraße bis zur Schlösserbrücke und dann im Grunde genommen wieder vor bis zum Wenigemarkt. Passt das so halbwegs?
Ganz so weit nicht. Was wir sagen können, ist, dass die jüdische Gemeinde auf dem heutigen Rathausparkplatz Häuser hatte und dort dann entlang der Gera Häuser errichtet wurden von der Stadt. Die kleine Synagoge, die im 19. Jahrhundert gebaut wurde, die steht anstelle von zwei Judenhäusern, die auch von der Stadt errichtet wurden. Das heißt, es gab Reihenhäuser. Das sind kleine Häuser gewesen, mit vielen Bewohnern, von der Stadt errichtet, ohne dazugehörige Grundstücke. ich habe das ja vorhin gesagt, was so dazugehört eigentlich zu einem Haus. Bei den Häusern war das nicht so. Das sind reine Wohnhäuser ohne Nebengelasse, ohne rückwärtige Steinhäuser, Fachwerkhäuser mit einem steinernen Erdgeschoss. Aber mehr ist das nicht. Es fängt klein an.
Naja, dann muss es doch aber ein sehr dichtes Aufeinanderwohnen gewesen sein, da in den 100 Jahren zwischen 1354 und 1454, die 100 Jahre zweite jüdische Gemeinde.
Jein. Also ich habe gerade den Anfang geschildert und das ist ein sehr dynamischer Prozess. Das geht ganz schnell, dass die jüdische Gemeinde, die zweite jüdische Gemeinde, sich auf das Siedlungsgebiet der ersten wieder ausgedehnt hat. Und ich habe es ja geschildert, viele der Häuser sind beschädigt gewesen oder sind komplett verbrannt gewesen. Man hat gebaut. Das war einfach dann ein dynamischer Prozess mit Wiederaufbau, mit Neubau von Häusern. Und letztendlich, ich habe es ja schon gesagt, eine noch stärkere Gemeinde als die erste.
Das heißt, dann kamen da auch größere Objekte mit hinzu für die wohlhabenderen Leute. Da kamen auch Gewerbeobjekte mit hinzu, dann kamen auch Stallungen mit hinzu.
Das ist das, genau. Gassen. Das ist genau das, was zu einem großen Grundstück dazugehört. Wenn ich ein wohlhabender Bewohner bin, egal ob ich Christ bin oder Jude, ich brauche Platz, wo ich meine Pferde unterstelle, ich brauche Platz, wo meine Bediensteten unterkommen. Ich habe meine Toilette im Hof, ich habe einen Brunnen im Hof. Das gehört alles zu einem wohlhabenden Haushalt dazu. Und das ist identisch, ob ich ein Jude bin oder ein Christ. Da macht man natürlich keinen Unterschied, sondern das Geld macht den Unterschied.
Das Geld macht den Unterschied. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Stadt Gebäude errichtet hat. Aber in den Folgejahren, in den folgenden Jahrzehnten haben die jüdischen Bürgerinnen und Bürger dann auch selber Objekte wieder errichtet.
Mhm. Genau.
Also beides, zum einen so und auch so. Und dann hatte ich einmal gehört, dass es da ein Tanzhaus gegeben haben soll.
Genau.
Was ist damit?
Okay. Also Maike Lämmerhirt hat das Tanzhaus bei ihren Karten schon eingetragen. Das hat uns besonders gefreut. Was eine Historikerin nicht machen kann, es ist eine genaue Lokalisierung. Also die kann sagen, wer wohnt neben wem. Wenn sie Glück hat, kriegt sie das raus. Aber wo genau dann das Gebäude liegt, das kann sie nicht sagen. Ich habe weil der Rathausparkplatz uns natürlich auch schon länger interessiert, im Stadtarchiv nachgeforscht und habe festgestellt, dass dort bis zum Krieg ein großes Steinhaus gestanden hat und das ist mit der Bebauung, die wir kennen auf dem Rathausparkplatz, das Einzige, was von dem, was bis zum Krieg dort erhalten war, in Frage kommt als Tanzhaus, einfach von der Dimension her.
Ich muss das den Leuten noch mal kurz beschreiben. Dieses sogenannte Tanzhaus stand im Grunde genommen ein paar Meter neben dem jetzigen Eulenspiegel-Denkmal. An der Einfahrt zu dem jetzigen Rathausparkplatz, so ungefähr.
So, genau so kann man das beschreiben. Das ist das Tanzhaus oder dieses Steinhaus. Wir nennen es jetzt erstmal nur so, bevor wir den Beweis erbracht haben, dass es das tatsächlich ist. Ist es das große Steinhaus vielleicht? Und das hat sich entlang der Rathausgasse, also parallel zum Rathaus, hat sich das erstreckt.
Naja, und was könnten die Leute da damals, wenn wir jetzt schon vom eventuellen Tanzhaus sprechen, so alles gemacht haben in dem Gebäude?
Das muss man sich als Multifunktionsgebäude vorstellen. Man hat natürlich nicht nur getanzt und nur Hochzeiten gefeiert, sondern man hat da wahrscheinlich auch Durchreisende, Juden unterbringen können. Also sowas wie ein Stadtsaal, vielleicht kann man sich das so vorstellen, der Gemeinde dann zur Verfügung stand. Wir haben ja heute auch ein Gemeindezentrum neben der Synagoge und auch das wird für alles Mögliche in Anspruch genommen. Das ist im Mittelalter ähnlich gewesen.
Die eben bereits angesprochene Synagoge der zweiten jüdischen Gemeinde. Man weiß ja, wo sich die Reste, also irgendwie so die Fundamente und vielleicht noch ein Teil vom Keller und befinden. Aber das ist zurzeit ja nicht erreichbar, weil durch andere Objekte überbaut. Aber wie groß könnte diese zweite Synagoge gewesen sein?
Da gibt es schon Ideen dazu. Die hat sich hinter den städtischen Garagen an der Stadtmünze befunden. Wir haben dort auch seit dem 29. Mai ein sehr schönes Bild dran. Am 29. Mai haben wir ja die Quartiersausstellung eröffnet. Die Interjudäus-Ausstellung ist schöner, größer und bunter geworden, als sie bisher war. Und das kleine Graffiti, was dort an der Garage, an der Garagentür angebracht war, ist jetzt ergänzt worden, sodass man einen schönen Eindruck hat über das Umfeld auch. Wir wissen ja, wie die Synagoge ausgesehen hat. Kurz nachdem sie abgebrannt ist, ist eine Zeichnung entstanden und die gibt uns schon ganz gute Anhaltspunkte. Und wir haben über Aufschlüsse beim Leitungsbau im Straßenbereich Reste der Fundamente schon gesehen. Und vor vielen Jahren haben wir mit Freiwilligen mal eine Probegrabung gemacht, die uns gezeigt hat, dass wir leider nicht mit aufgehendem Mauerwerk rechnen können, aber die Fundamente, davon gehe ich ganz sicher aus, die sind noch im Boden, sodass die bei einer Grabung auch ausgegraben werden können, freigelegt und dokumentiert. Keller im Übrigen hat eine Synagoge nicht, deswegen geht es nur so, dass wir die Fundamente freilegen.
Durch den Keller, naja, da bin ich irgendwie jetzt durch die kleine Synagoge draufgekommen. Wie Sie schon sagten, es waren früher mal zwei Gebäude und dann ist irgendwie ein Gebäude draus geworden, aber kleine Synagoge irgendwie, naja, Judenschule, was hat das damit auf sich?
Das ist häufig so, dass das Synonym verwendet wird, Synagoge und Schule, weil man lernt auch in der Synagoge. Auch eine Synagoge hat nicht nur eine Funktion, sondern die hat mehrere Funktionen. Man geht dorthin, um Bücher zu studieren. Man bekommt dort Unterricht vom Rabbiner. All solche Dinge finden da drin statt und das ist dann verkürzt eben zur Judenschule geworden.
Also jetzt besagte zweite Synagoge oder der Teil von der kleinen Synagoge?
Beides.
Aha, naja.
Es ist eben wirklich so, dass es ein Synonym ist, das für die Synagoge verwendet wird, Judenschule.
Naja, und die jetzige kleine Synagoge, zwei Gebäude, waren das jetzt nur diese zwei Gebäude oder war das mehr?
Nee, die Synagoge kann man sich ja anschauen. Die ist ja sehr gut erhalten und restauriert worden. Da sieht man, wie groß das Gebäude gewesen ist. Da fehlt nichts heute. Was man allerdings sieht, ist, dass die Keller, die unter dieser kleinen Synagoge sind, dass die älter sind. Und unter den angrenzenden Häusern haben wir teilweise noch ältere Keller. Also das sind diese Reihenhäuser. Eins von diesen Reihenhäusern hat sich tatsächlich bis heute erhalten. Also das ist ein Haus der zweiten jüdischen Gemeinde.
Also von den Objekten, die man da von der Pilsa aus sieht, auf der anderen Seite.
Das ist zurückversetzt. Nee. Das ist direkt angrenzend an die kleine Synagoge. Da steht ja noch ein Haus. Das ist auch ein städtisches Gebäude. Ein Fachwerkhaus und es gab bis in die 30er Jahre zwei weitere, die sind erst in den 30er Jahren abgebrochen worden wegen Baufälligkeit, also hatte mit Nazis nichts zu tun, sondern es war wirklich wegen Baufälligkeit, dass sie niedergelegt wurden, aber da haben wir natürlich die Bauakten noch, es gibt Fotos davon und in unserer Quartiersausstellung kann man sich das auch schön anschauen. Also im Durchgang der kleinen Synagoge gibt es da Dokumente dazu und Texte dazu, sodass man sich das erklären lassen kann.
Es wird ja immer spannender und ich denke jetzt gerade schon drüber nach, dass ich ja dringend mal mit Zeit durch diese ganze Gegend schleichen sollte.
Unbedingt.
Um mir das mal anzuschauen. Aber eine Frage steht ja noch auf meinem Zettel. 1454 war ja dann das Ende der zweiten jüdischen Gemeinde, warum eigentlich?
Das ist tatsächlich auch ein allgemeines Phänomen, dass die Juden zu dieser Zeit aus den Städten vertrieben wurden. Die Städte wollten sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich loswerden. Also da ändert sich auch was. Und leben konnten Juden dann auf dem Land, also unsere vielen ländlichen Herzogtümer, Kleinherrscher, die wir so hatten, die haben Juden dann das Ansiedlungsrecht gegeben, aber in den Städten haben sie keinen Fuß mehr reinbekommen bis ins 19. Jahrhundert.
Und das ist ja auch so spannend, wenn man im Bereich vom Gotha Platz unterwegs ist, denn dieser kleine jüdische Friedhof, der da existiert, dieser erste jüdische Friedhof, dann so, ich sage es einfach mal 1800, wo die, naja, im Grunde um dritte jüdische Gemeinde dann hier entstanden ist.
Aber nicht erster jüdischer Friedhof, denn wir hatten im Mittelalter natürlich auch einen jüdischen Friedhof.
Jetzt wird es richtig kompliziert.
Genau, es ist immer kompliziert in Erfurt. Also wenn wir Synagogen zählen, können wir auch Friedhöfe zählen.
Ja, damit würde ich jetzt mal wieder kurz noch, naja, ein Klezmer-Instrumentalstück spielen. Weiter geht das mit dem Gespräch. Was existiert neben diesem Judenbuch, über das wir schon gesprochen haben, an weiteren Unterlagen zu der zweiten jüdischen Gemeinde in den verschiedenen Archiven?
Also das, was ich zuerst erzählt habe mit den Freizinsregistern, die werden natürlich auch weitergeführt, sodass man da auch Quellen hat. Aber das Judenbuch ist tatsächlich eine detailliertere Quelle, weil da zum ersten Mal auch von Berufen die Rede ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass wir einfach mehr über die Personen erfahren. Das ist nicht nur der Steuerzahler, der jetzt hier auftritt, sondern wir erfahren von verschiedenen Ämtern, die es bei der jüdischen Gemeinde gab. Wir haben eine Badedienerin beispielsweise, die für die Mikwe zuständig war, denn wenn man die genutzt hat, macht man sowas in Begleitung. Und die Gemeinde hat da jemanden angestellt, der dafür bezahlt wurde. Ein Schulklopfer, der die Leute zum Gottesdienst holt, eben wirklich an die Tür schlägt und sagt, kommt, es ist soweit. Und ab da wird es natürlich sehr viel lebendiger. Da kann man sich ein viel besseres Bild machen von so einer Gemeinde.
Ja, und wie ist das mit Bauunterlagen oder derlei Sachen?
Das kommt natürlich alles viel, viel später. Also wir sind schon froh, wenn wir aus dem 19. Jahrhundert eine Bauakte noch haben. Das ist nicht immer der Fall. Für den Rathausparkplatz zum Beispiel habe ich genau diese Bauunterlagen natürlich rausgesucht, um zu sehen, wie die letzte Bebauung ausgesehen hat, also bis 1945, bis die durch die Bomben zerstört wurde. Aber weiter zurück kommen wir mit Akten tatsächlich nicht.
Was vermuten Sie denn neben den Resten zum Tanzhaus, sage ich jetzt einfach mal, da so noch alles an weiteren interessanten Resten unter dem Rathausparkplatz?
Wir haben natürlich außer diesen Gemeindegebäuden beispielsweise noch einfache Wohnhäuser, die wir uns genauer anschauen wollen. Der Gemeindebrunnen muss in diesem Bereich gelegen haben. Das ist auch immer spannend, weil es fällt schon mal was rein in den Brunnen. Da freuen sich die Archäologen besonders drüber. Und so als wirklichen Höhepunkt muss man natürlich die Synagoge nennen. Da fangen wir in diesem Jahr nicht an in diesem Bereich. Aber da erwartet man natürlich aus den archäologischen Untersuchungen sehr viel mehr Details, als wir von so einer kleinen Zeichnung in einer städtischen Chronik erwarten kann.
So, die aktuelle Ausgrabung, die Anfang August diesen Jahres dann wirklich beginnen soll, warum soll die jetzt gerade an der Stelle durchgeführt werden?
Ich möchte unbedingt das Tanzhaus sehen, also zumindest eine Mauer. Das, was wir an Fotos gesehen haben, was ich an Bauakte gesehen habe, das sieht super spannend aus, das ist das eine. Und was wir aus den Fotos nicht machen können, ist, dass wir dieses Gebäude datieren. Das ist eine ganz wichtige Frage, wann ist denn das überhaupt gebaut worden? So, sag mal, ja, 14. bis 15. Jahrhundert dürfte das errichtet sein, aber genauer kommen wir da nicht hin. Und dann ist noch was gemacht worden, was uns wirkliche Erkenntnisse gebracht hat. Ein Kollege vom Landesamt in Weimar, der Dr. Tim Schüler, der hat geophysikalisch den Rathausparkplatz untersucht. Und aus den Messergebnissen, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Computertomographie. Das heißt, ich habe so Scheiben, horizontale Scheiben, und da sehe ich dann immer farbliche Veränderungen, ganz grob. Man kann so eine Computertomographie, kann man ja als Laie auch nicht wirklich deuten. Bei dem, was man da auf dem Platz gemacht hat, sieht man direkt außerhalb von diesem möglicherweise Tanzhaus Verfärbungen, von denen wir gar nicht wissen, worum es sich handelt. Und solche Stellen finde ich natürlich ganz besonders spannend, weil die uns weiterbringen werden mit hoffentlich mit Erkenntnissen zu Dingen, von denen wir noch nichts wissen. Das ist ja das Positive an der Archäologie. Für Überraschungen ist sie immer gut.
Und diese spannenden Ergebnisse, wenn sie denn zutage treten, wann können die Leute ein Ergebnis erwarten und wie soll dieses Ergebnis dann präsentiert werden?
Bereits zu Beginn der Grabung gibt es einen Infocontainer, der auf der Fläche steht. Und da sind alle Erfurter und auch andere natürlich herzlich eingeladen, hinzukommen. Wir informieren dort immer. Wir informieren erstmal über unsere Ausgangslage, was wir bis jetzt wissen. Und wir werden dort auch einfach die aktuellen Grabungsergebnisse immer präsentieren. Das wird viele Führungen geben. Festgelegt haben wir bis jetzt die Denkmalwoche mit mehreren Veranstaltungen, mit Führungen und. Also wir nehmen die Erfurter natürlich mit auf die Reise. Dieser Container wird begehbar sein. Auf die Grabungsfläche können wir die Leute natürlich nicht lassen, aber man kann über eine Treppe auf das Dach dieses Containers gehen und dann von oben immer auf die Grabung runtergucken und sehen, was die Leute machen und sich die Ergebnisse dann eben auch anschauen, die dann in Vitrinen und mit Bild und Text in diesem Container oder an der Wand des Containers zu finden sein werden.
So, und wenn man dann irgendwann diese Ergebnisse richtig schön ausgewertet hat, naja, können die Leute denn auch eine Art visuellen Rundgang, eine visu- alle Darstellungen von den Ergebnissen von dem Tanzhaus erwarten?
Am Ende wird da auf jeden Fall was passieren. Das hängt natürlich davon ab, was wir tatsächlich finden. Und man muss sich auch immer vorstellen, dass eine Auswertung einer archäologischen Grabung ein Mehrfaches an Zeit braucht wie die Grabung selber. Wir müssen uns die Funde erstmal angucken, die müssen gewaschen werden, inventarisiert werden. Und dann muss man das mit den Grabungsergebnissen, mit den Schichten zusammenbringen und sich das alles genau angucken. Da ist ganz schön viel Zeit notwendig. Das heißt, es ist noch ein langer Weg, aber es wird mit Sicherheit, wie in jedem Jahr, einen Bericht geben, einen schriftlichen Bericht geben beim Geschichtsverein. Und mein Nachfolger beim Landesamt wird berichten im Jahresvortrag für den Geschichtsverein am letzten Montag im November im nächsten Jahr. In diesem Jahr natürlich. Ganz frisch.
Und ich träume jetzt einfach mal ein paar Jahre weiter, dass es dann nach weiteren Ausgrabungen auf dem Rathausparkplatz-Areal denn eine richtig schöne Visualisierung gibt des gesamten Gebietes der zweiten jüdischen Gemeinde, dass die Leute dann sozusagen mit der 3D-Brille dann durch das damalige Quartier der zweiten jüdischen Gemeinde laufen können. Wäre das was?
Ich träume eigentlich eher davon, dass sie die Originalbefunde sehen.
Ja, das kommt ja noch mit dazu.
Und das muss natürlich erklärt werden. Das ist dann der nächste Schritt.
Sehr schön. Aber die letzte Frage, Frau Tschech,